Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Mit Niederlagen ist das ja so eine Sache, ne? Die sind per se ja schon mal unangenehm und verderben dir die Laune. Aber wenn es so ausgeht wie beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und du sank- und klanglos mit 2:3 in der zweiten Runde im Pokal rausfliegst, dann reichen 4-5 Stunden Schlaf ganz sicher nicht, damit der nächste Morgen gerettet ist. Achim Beyer-Lorzer hatte immer noch ziemlich miese Laune am Gaisbockheim.
Immer noch enttäuscht. Also das ist ja auch klar. Wir müssen ja enttäuscht sein, weil wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht auf den Platz gebracht haben.
Ja, Alex, nicht mal annähernd auf den Platz gebracht. Zumindest wenn wir die ersten 70 Minuten hernehmen. Da stand es ja dann auch noch 0:2. Das war keine Leistung eines Erstligisten.
Nee, die war
nicht mal annähernd.
Nein, die war unwürdig. Also du hast einen Gegner gehabt, einen Viertligisten, den du schon mit den ersten Aktionen aufgebaut hast. Du hast dem direkt das Gefühl gegeben, hier geht was gegen dich. Du warst überhaupt eigentlich zu keinem Zeitpunkt bis diese kurze Phase nach der 70. Mhm. Irgendwie erkennen lassen, dass du hier das klassenhöhere Team bist. Ganz im Gegenteil, teilweise dieser José Pia Wungui Dicker noch vom FC als weggeschickt damals, als für nicht gut genug befunden. Der hat ja mit Benno Schnitz und Marcel Risse gleich zwei nass gemacht, wie er wollte, halt irgendwie. Und das zog sich ja über das ganze Spielfeld. Nee, das war gar nichts. Und es reiht sich ein in eine besorgniserregende Kette von Niederlagen. Und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind, nämlich mittendrin in einer massiven Trainerdiskussion und
über die wir gleich noch ausführlich sprechen werden, auch Achim Beyer-Lorzer selbst dazu hören werden. Er hat auch dazu Stellung bezogen. Nochmal jetzt erstmal der Rückblick dann auf diesen Pokalabend. 1000 mitgereiste Kölner Fans waren auch ziemlich bedient und es gab ja dann sogar noch die Höchststrafe obendrauf dieser Brückenfans. Die haben den Höhner-Klassiker Viva Colonia zum Besten gegeben, aber allerdings in einer eigenen Version. Bye bye Colonia hieß es da im Refrain. Also schlimmer konnte es im Grunde nicht kommen. Wir waren ja beide als Reporter auch da, aber also es tut mir wirklich vor allem für die mitgereisten Fans leid, weil so eine Leistung da angucken zu müssen und da kommst du ja sogar nochmal zurück, das ist ja noch fast das in Anführungsstrichen Perverse an dem Spiel gewesen, dass du dann nochmal so gedemütigt wirst. Du gleichst aus, hast das Spiel dann eigentlich unter Kontrolle. Saarbrücken war, hatte ich das Gefühl, annähernd K.O. Da wäre wahrscheinlich nicht mehr viel gegangen hinten raus in der Verlängerung. Und dann ist da plötzlich hinten nochmal Chaos angesagt. Die lassen Saarbrücken alle Freiräume dieser Welt und die machen in der 90. das 3:2. Also das ist schon extrem amateurhaft gewesen, dieser Gegentreffer.
Das ist lausig und unprofessionell und das ist einfach, das zeigt halt, dass noch nicht annähernd jeder begriffen hat in dieser Truppe, worum es jetzt eigentlich geht. Es ist, du hingst deinen Ansprüchen spielerisch, kämpferisch, vom Teamgeist her, vom Konzept her in allen Belangen eigentlich meilenweit hinterher und kriegst das nicht aufs Spielfeld. Also, ich meine, ich fand es schon bestürzend, dass du von Anfang an nicht eine Sekunde einen Plan sehen konntest, wie du die bespielen willst. Also überhaupt nicht, es war überhaupt keine Idee erkennbar. Und dann kommst du nochmal zurück und wirst halt ja quasi, also dann leitet ein 18-Jähriger, das ist ja noch das Nächste, ne, leitet halt quasi diesen Ausgleich ein. Also du hast ja im Grunde, am Ende war es ja sowieso so, dass alle nur noch Katterbach den Ball gegeben haben, so nach dem Motto, mach du mal, uns fällt nichts ein. Und der Junge hat das echt gut gemacht. Nee, aber dass du dir dann die Butter vom Brot nehmen lässt, anstatt einfach professionell in die Verlängerung zu gehen und zu sagen, so, die sind mausetot, die konnten nicht mehr laufen, die hatten einen Tag weniger Pause, die müssen einen Tag früher wieder ran, die hatten Verletzungsprobleme, die Joscha musste raus und trotzdem schaffst es dann nicht, dann dieses Ding ganz umzubiegen. Und das ist dann schon erschreckend und lässt viele, viele Fragen offen.
Ja. Ja, du hast den Plan angesprochen, den man nicht erkennen konnte. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, zumindest in den ersten 70 Minuten. Es wurde ein bisschen besser mit der Hereinnahme von Schaub und Terodde. Auch Schindler über die rechte Außenbahn stärker als Marcel Risse. Aber, viel zu sehen war da nicht.
Ganz kurz. Ja, also ja. So, nur mal, klar, ein bisschen besser wurde das, aber Aber so einen richtigen Impact von Schaub und Schindler, dass jetzt plötzlich das Spiel, die waren drin, da fielen die zwei Tore, ne? Also nicht vergessen. Also ich meine, ja. Risse war schlecht, keine Frage. Modeste war schlecht, keine Frage. Aber die beiden standen auf dem Platz, als die Tore fielen. Also von daher würde ich mit diesem, also so viel besser wurde es nicht.
Ja. Zumindest haben sie die zwei Tore noch erzielen können. Aber worauf ich hinaus wollte, dieses Stichwort Plan. Man konnte ihn nicht sehen, aber es hat ihn wohl gegeben. Achim Beierlorzer hat nochmal erklärt, wie man eigentlich gegen diese Fünferkette der Saarbrückener agieren wollte.
Wir haben uns beispielsweise vorgenommen, einen schnellen Fußball zu spielen. Also mit wenig Kontakten immer wieder in die Verschiebebewegung, diese Fünferkette plus die drei, die dann davor waren, immer wieder zu verschieben. Und das ist uns nicht gelungen. Und wir haben dann auch die Momente nicht genutzt, dann auch mal in die Tiefe zu spielen und dort auch in die Tiefe zu gehen. Das haben wir Ihnen gerade aufgezeigt. Aber das ist ja auch etwas, Fußball wird dann immer richtig gut, wenn einfach viel Dynamik und schnelle Bewegungen und natürlich auch qualitativ hochwertig Fußball gespielt wird.
Ja, Dynamik, Schnelligkeit hat in der ersten Halbzeit komplett gefehlt, auch lange in der zweiten Halbzeit. Erster Durchgang, eine ordentlich rausgespielte Chance von Drexler, das war es dann im Grunde.
Aber auch da jetzt mal, also der Ansatz war jetzt schnell zu spielen, also wenn ich jetzt diese Dokumentation, diese 24-7 mal als gerade, also ich habe es mir auch angeguckt und die, mal abgesehen davon, dass die jetzt wie ein Mühlstein um den Hals hängt in dieser Situation, immer eine Kamera dabei zu haben, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber reden oder auch nicht, aber da hat man ja irgendwie diesen Ansatz, alles in die Box, war ja vorher der Spieler und jetzt willst du es halt plötzlich auf einmal spielerisch alles lösen, mit schnellen Bewegungen, keine Ahnung, mit einer auf 6 Positionen veränderten Mannschaft, wo du überhaupt keine Abläufe hast, wo du überhaupt keine Automatismen haben kannst. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch der Ansatz dann ein bisschen blauäugig ist, also A, eine neue Formation, B, eine neue taktische Aufstellung, C, ein neuer spielerischer Ansatz. Und das in einem Spiel, wo es erstmal darum geht, im Grunde eigentlich seine Qualitäten auf den Platz zu bringen und den Gegner halt anständig auszuhebeln. Das vielleicht hat Achim Beierlorzer damit seine Mannschaft auch einfach komplett überfordert, weil da halt auch Spieler drin sind, die einfach nicht die Praxis haben zurzeit und die halt einfach auch keine Selbstverständlichkeiten im Spiel haben. Und dann musst du den, stellst du denen noch komplett neue Aufgaben, stellst sie auf neue Positionen und da waren viele schlicht überfordert, ob sie nicht konnten oder nicht wollten, sei mal dahingestellt, aber also sie waren zumindest nicht in der Lage, da irgendwie ein vernünftiges Spiel auf den Platz zu bringen.
Ja, also hat sich Achim Beierlorzer vercoacht, er selbst sagt nein.
Jeder Spieler, der auf dem Platz war und Startelf gespielt hat, hat sich, glaube ich, schon zugemutet, gegen Saarbrücken spielen zu können und Saarbrücken besiegen zu können. Also da muss ich mir jetzt, glaube ich, keinen Schuh anziehen, dass ich jetzt auf einmal die Mannschaft verunsichert hätte durch diese Aufstellung. Auf gar keinen Fall.
Ich würde mich mal freuen, wenn er sich mal einen Schuh anziehen würde. Also bisher ist immer sehr schnell dabei, Schuldige zu benennen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man auch mal klar sagt, da hat mir das nicht gefallen, da hat mir das nicht gefallen. Aber ich habe noch nie gehört, dass er irgendwie einen Ansatz hatte, wo er sagt, da habe ich den falschen Ansatz gewählt. Also so ein bisschen auch Selbstreflexion und Selbstkritik wäre vielleicht an der Stelle auch mal angebracht zu sagen, vielleicht lag ich da auch irgendwo nicht richtig.
Klar, oder findest du nicht? Ja, ich komme da direkt drauf. Klar müssen die 6 Neue, die da in der Startelf standen, die Qualität haben und den Anspruch haben, richtig, Saarbrücken zu besiegen. Da hat er ja recht mit der Aussage. Aber ich gebe auch dir recht, du hast es ja ausgeführt, 6 Veränderungen haben die Mannschaft nun mal ziemlich durcheinander gewirbelt. Es war auch ein anderes Konzept jetzt dahinter, eine andere Idee. Raute, ne? Genau, und das hat dann eben schon für Verunsicherung gesorgt, beziehungsweise die Mannschaft konnte nicht so wirklich was damit anfangen. Also du hast es ja von der ersten Minute an gemerkt, da war dann auch viel, wenn sie den Ball hatten, Quergeschiebe. Sie haben immer wieder versucht, die Seiten zu verlagern, aber ohne wirklichen Raumgewinn. Saarbrücken hat sich da relativ komfortabel hinten eingerichtet, das alles wegverteidigt und dann halt immer blitzschnell nach vorne gekontert, womit der FC ja Riesenprobleme hatte. Also in der ersten Halbzeit schon 2-mal Meret steht völlig falsch, Jurcha ist durch. Da hätte es ja schon klingeln können hinten. Hätte in der ersten Halbzeit ja schon böse aussehen können.
Aber was ist denn?
Und in der zweiten Halbzeit kamen dann eben die Tore und die waren ja auch völlig verdient. Also Saarbrücken hat einfach viel mehr Biss gehabt, die waren galliger, wie man so schön sagt. Und die haben einfach die Fehler des FC dann auch ausnutzen können.
Ich meine, Bayer Lautzer hat ja noch mit dieser Drexler-Chance ein bisschen gehadert, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, hatte Saarbrücken mehr vom Spiel. Die Führung ging völlig in Ordnung und auch eine Zweitore-Führung zu dem Zeitpunkt ging in Ordnung. Deshalb, ja, wie gesagt, man hätte auch mal sagen können, da und da habe ich vielleicht den falschen Ansatz gesetzt, weil mit dieser Raute wusste auch nicht jeder, was anzufangen an dem Tag zumindest. Und aber was ich gerade eben fragen wollte, was bitte ist mit Jorge Meret passiert?
Ich habe ja die zwei Fehler in der ersten Halbzeit schon angesprochen. Also es waren ja keine, ich glaube, 5 Minuten gespielt, als Jocha schon das erste Mal fast durch ist.
Ja, genau,
wo er komplett falsch steht, da macht er einen ähnlichen Fehler nochmal in der ersten Halbzeit. Und das ist für mich mittlerweile fast so ein typischer Meret-Fehler auch schon. Den habe ich schon öfter gesehen, auch in den vergangenen Spielzeiten. Ja, dass er irgendwie nicht das richtige Gefühl für die Abstände, die Distanzen hat.
Du sprichst einen guten Punkt an, weil der, ich glaube, von dem wird verlangt, halt rauszuverteidigen, wo er lieber abwarten würde manchmal. Wir haben ja letztes Jahr darüber geredet, dass er oft mal wartet und vielleicht auch mal einen Tick zu lang, bis der Gegner schießt. Aber wenn du auch, es gab so zwei Szenen von Bono, wo der ganz extrem rausverteidigt hat und dann den Zweikampf aber ein bisschen verloren hat, und dann ist halt der Nachteil, wenn du halt so aggressiv auf den Ball verteidigst, wenn du den Zweikampf dann verlierst, bist du halt weg, weil du halt die Fahrtrichtung nach vorne hast halt irgendwie.
Ja, und Meret hat nicht die Schnelligkeit, um dann nochmal die Meter wieder gut zu machen. Also hast du ja gesehen, also Jocha beim zweiten Tor.
Jetzt mal bitte, das ist ein Innenverteidiger, der nicht sonderlich groß ist, also der muss schneller sein. Also auf mich wirkt Meret auch immer noch nicht austrainiert, also da muss ich auch mal sagen. Und es ist sowohl hinten eigentlich ein Armutszeugnis, dass Schichos deutlich klar vor Meret steht, vom Potenzial her, also ohne dem Rafa was Böses zu wollen, aber das eigentlich soll da Meret spielen und Marktwert erzeugen. Kriegt er nicht hin, weil er nicht die Form hat. Genauso ist es eigentlich war das auch nicht geplant, dass vorne Simon Terodde spielt und der mit Abstand beste Stürmer ist, sondern eigentlich müsste das vom Gehalt, vom Standing, von allem, vom Plan her Anthony Modest sein. Und der macht einen Schausprint da an die Seitenlinie, den Anthony Modest Gedächtnissprint, den er immer mal wieder hat, wenn er zeigen will, ich setze mich auch ein, und sonst läuft er ja keinen Meter. Also das ist fürchterlich. Kriegt aber auch keine Bälle, ist überhaupt nicht ins Spiel eingebunden.
Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber auf der anderen Seite liegt auch vieles im Moment an ihm, finde ich. Also das ist überhaupt nicht der Modest, den wir noch vor 2 Jahren zugeguckt haben.
Was halt auffällig ist, ist, dass Terodde und Córdoba halbwegs harmoniert, aber Modest und Córdoba, die stehen sich nur auf den Füßen.
Das Gefühl hatte ich auch extrem in der ersten Halbzeit. Also
keine Abstimmung, ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm sieht das aus.
Ja, und da fragt sich natürlich auch der Trainer dann, Achim Bayerlorzer, was ist los mit den beiden, insbesondere die angesprochenen Jorge Meret und Anthony Modest. Wir haben es ihn auch gefragt am Geisbockheim, aber so eine wirkliche Antwort drauf hat er im Moment auch nicht.
Interessante Frage, die ich mir auch stelle und die verschiedenste Ansätze natürlich offenlegt oder beinhaltet. So richtig erklären kann ich es mir nicht, aber es ist natürlich etwas, ich habe ja gerade gesagt, es macht mit jemandem etwas. Ja, Jorge Meret, der nicht gleich gesetzt war, als er kam, und nicht gleich von vornherein als totaler Stammspieler mehr oder weniger gesetzt wurde, sondern sich durchbeißen musste, das dann aber, so, jetzt macht es mit jemandem halt was. Das ist natürlich nicht gut, weil letztendlich hätte ich mir gewünscht, von beiden gewünscht, dass sie einfach ein gutes Spiel absolvieren und dazu beitragen, dass wir in die nächste Runde einziehen.
Ja, und das wird auch jetzt wieder sicherlich einiges wieder mit Jorge Meret machen, denn wenn wir uns erinnern, er hat gegen Hertha nach längerer Zeit die Chance bekommen, wieder in der Startelf zu stehen, fliegt vor der Pause mit Rot runter, weil er auch da komplett die falsche Entscheidung trifft und eben falsch rausverteidigt. Und jetzt hat er wieder die Chance im Pokal und es läuft wieder alles schief.
Ja, und
es wird nicht besser dann natürlich auch, was das Kopfkino betrifft, ne?
Ja, auch mit, ich glaube, dass wir langsam auch in eine Situation kommen, wo so ein Problem dem Binnenverhältnis Trainer-Spieler wird. Also gerade mit so Spielern wie, also ich habe das Gefühl, dass einige, die gestern da gespielt haben, also am Dienstag da gespielt haben, dass die so mit der Grundeinstellung auf dem Platz sind, ja, ich soll jetzt im Pokal die Aushilfe mimen und dafür alles reinhauen und dann am Sonntag spielen wieder die anderen. Also so die Richtung, also so, ich fand auch, da war ein Einstellungsproblem und ich glaube auch, dass es, und da sind wir bei Modeste und Meret schon bei den ersten richtigen, es Teile in der Mannschaft gibt, die der Trainer schon verloren hat. Also, die, wo es ganz schwierig wird, dass, dass da das Verhältnis noch stimmt. Ich habe, also bei Modeste zum Beispiel bin ich mir sicher, du musst den irgendwie ja ins Spielen bekommen, weil er ist viel zu teuer, als dass er nicht spielt. Aber so wie Bayer Lotz das anpackt, wird das nie was werden. Also das ist, das, und das Komische ist, eigentlich müsste man
nicht. Was meinst du jetzt mit so wie er es anpackt? Also ja, was soll dieses, der anders machen?
Ja, zum Beispiel diese, er macht dann immer so, also diese Einwechslung in Mainz war total sinnfrei, die hat er im Grunde, also ich habe das Gefühl, da bringt er Modest nur, um ihn nicht draußen zu lassen. Also irgendwie, aber die machte hinten und vorne keinen Sinn, weil du hast die drei Riesen dann vorne drin und prompt fällt natürlich jetzt 3-1, aber selbst wenn das nicht fällt, mit drei riesengroßen Stürmern vorne drin.
Das haben wir schon öfter mal gehabt, ne? Also, wenn die drei da vorne spielen, dann und, ist überhaupt kein Platz mehr
und,
da.
Also Modest lebt von Vertrauen und weil er hat natürlich das Problem, dass er eigentlich keine Zeit hat, ihm Vertrauen zu geben, halt, weil er selbst so unter Druck ist wegen den Ergebnissen. Und deshalb bist du da in einem kompletten Dilemma, weil, ja, wie gesagt, du kannst den Toni ja jetzt nicht spielen lassen, nur um des Spielenlassens willen. Über Einwechslung geht es aber auch schwierig. Und ja, also ich finde, Toni ist halt so ein sehr sensibler Charakter, den du irgendwie handeln musst. Und man muss auch mal so in der Rückschau sagen, richtig gut funktioniert hat er eigentlich nur unter Peter Stöger. Ne? Also vorher hat er so in Hoffenheim seine Probleme gehabt.
Ja, und da war er ja immer alleinige Sturmspitze und alles war auf ihn zugeschnitten.
Ja, ja.
Ne?
Ja, und
das ist ja jetzt komplett anders.
Ja, ja, und also vielleicht musst du ihn Härte anpacken, vielleicht musst du ihn Weichstör anpacken, aber dieses dann ihn nicht spielen zu lassen, aber gleichzeitig immer so zu loben, damit er ja nicht böse ist und ich weiß nicht, irgendwie, also das ist ja, so ein...
draufhauen jetzt ist so ein, vor nein, den Reportern bringt ja auch nichts.
Nein, also, nein, das, ja. Aber irgendwie... das ganze Handling ist irgendwie nicht zielfördernd und Modest stagniert und macht Rückschritte zurzeit eigentlich. Ja. Also du hattest ja am Anfang der Saison gedacht, so, jetzt fehlt noch ein bisschen Fitness und dann macht er gegen Freiburg sein Tor, da kommt schon ein bisschen das Selbstbewusstsein und jetzt kommt er so langsam ins Laufen und jetzt ist plötzlich alles weg und das ist schon schwierig.
Und es bleibt schwierig, da einen Ausweg zu finden, weil es gibt ja jetzt auch keinen Grund zu sagen, ich muss Modest wieder in die Spur kriegen, also stelle ich ihn jetzt als alleinige Sturmspitze auf und nehme Terodde raus. Also Terodde macht das ja wirklich gut. Ja, ja. Er hat auch im Pokal jetzt wieder getroffen. Und ist mit ihm war wieder viel mehr Torgefahr dann drin, auch wenn das immer noch kein glänzender Fußball war da nach der 70. Minute. Aber immerhin, das Tor macht er einfach eiskalt. Ja, schöner Pass auch von Córdoba. Da hat das Zusammenspiel mit zwei Sturmspitzen mal geklappt, was vorher halt mit Córdoba und Modest überhaupt nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Also den wieder auf Kurs zu kriegen, wird schwierig. Bisschen meine Hoffnung, dass es dann eben so im Gegensatz zu Abwehrspielern, beim Stürmer geht es ja manchmal ganz schnell. Vielleicht trifft er dann doch mal nach einer Einwechslung und auf einmal ist irgendein Knoten geplatzt, wo auch immer der lag und dann trifft er alles. Ist ja manchmal so, Fußball ist ja manchmal nicht erklärbar. Beim Abwehrspieler ist es noch deutlich schwieriger, finde ich. Also ja, den jetzt wieder in die Spur zu kriegen, Jorge Meret, da wechselst du ja normalerweise auch eher selten in der Abwehr. Die Viererkette ist ja so ein Gebilde, ne? Ja, da willst du Konstanz haben und das soll sich einspielen. Und Schichos hat er in dem Pokalspiel, um das Ganze da hinten auch zu ordnen, also einfach auch als Abwehrchef, ist extrem gefehlt, fand ich. Also, ja, also dürfen wir nicht vergessen, Katterbach links, junger Mann. Benno Schmitz hat lange Zeit keine Rolle gespielt, war jetzt wieder drin in der Viererkette. Und dann eben ein Jorge Meret, der sich schon seit Monaten unheimlich schwer tut.
Ja, klar.
Es war, glaube ich, fürchte ich gerade in der Viererkette definitiv ein Wechsel zu viel.
Ja, also jetzt mal nochmal kurz auf die Stürmer. Bei Terodde ist es halt in meinen Augen allerdings auch so, dass der Einzige ist, der wirklich also zu 100% austrainiert wirkt. Also der wirkt auch fitter als eigentlich alle mit dem FC-Trikot, finde ich. Also der nimmt ja dieses Sondertraining hier bei dem Higher Fitness Coach noch neben dem eigentlichen Training, und das merkt man ihm an, der ist stabiler, der ist ein einziges Muskelpaket, da ist kein Gramm Fett zu viel, und der wirkt, also da nochmal, also der wirkt körperlich auf einem anderen Level wie die anderen, oder täuscht der Eindruck?
Definitiv fitter als antrittsschneller als Anthony Modest, Cordoba, aber wenn du den anguckst, also war auch kein Gramm Fett dran an dem. Also
ja, gut,
fit ist der auch.
Ja, aber
da fehlt es halt am Torabschluss, definitiv. Also da ist Terodde ihm deutlich voraus. Ja. Cordoba hat ja durchaus auch die eine oder andere Chance in den Spielen, die er gemacht hat. Ja, und hat halt nicht getroffen.
Ne? Macht halt keine, ne? Und da hast du halt auch das andere alte Problem, immer noch kein Bundesliga-Tor, immer noch warten, und auch das ist Kopfkino, ne? Und auch das zehrt an dir, und auch das bringt dich letztlich in Nöte und dann wieder zurück Richtung Viererkette. Also wann machen wir denn jetzt rechts hinten schon wieder? Also easy, ganz Vogelwilde
Auftritt in Mainz. Also, über den haben wir ja auch schon im letzten Podcast nochmal gesprochen, jetzt gegen Mainz. Also tut mir leid für den Jungen, weil ich ihn sehr sympathisch finde und auch glaube, dass er seine Qualitäten hat, aber im Moment, das geht gar nicht. Den kannst du eigentlich im Moment nicht bringen. Und Benno Schmitz ist unauffällig, aber zumindest in der Defensive eigentlich ein relativ solider Rechtsverteidiger nach vorne, müsste eigentlich noch mehr machen. Also für mich ist der im Moment gesetzt, was jetzt natürlich nicht... das große Ausrufezeichen für den FC.
Seine Note gestern war auch nicht so gut bei uns.
Ja, weil er auch gegen Saarbrücken jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Aber ich würde ihn Stand jetzt immer noch vorziehen vor Easy Boy.
Bei Easy hast du das Gefühl, dass der, hast du das Problem, dass der halt nahezu jeden zweiten Ball verliert. Ne? Und das kannst du dir als Außenverteidiger, der hat ja mit die meisten Ballkontakte, wenn der 100 Ballkontakte hast und 50 sind weg, das ist dann schon... schwierig, ne? Also deshalb glaube ich auch, dass er weiter Schmitz spielen lässt. Dass Rafa gegen Düsseldorf zurück in die Elf kehrt.
Ja, das glaube ich. Ja. Steht außer Frage.
Ja, und
Katterbach hattest du ja eingangs auch schon mal kurz angerissen, ne? 18 Jahre jung, und es läuft plötzlich alles über ihn. Also er muss im Grunde jeden Angriff da anschieben.
Ja.
Also auch das war ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas nicht richtig läuft beim FC, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass so ein junger Kerl da die ganze Verantwortung übernehmen muss.
Ja, gerade auch in der Nachspielzeit, die kriegen jeden Ball, spielen sie zum Rüber und mach irgendwas. So, nachdem wir haben keine Ahnung.
Und das muss man ihm einfach zugutehalten, auch wenn er bei dem dritten Tor mitverantwortlich ist, weil er nicht richtig zum Jennecke steht. Der hat sich das trotzdem immer wieder zugetraut, auch mal ins Dribbling zu gehen. Ist auch ein, zweimal hängen geblieben, aber bereitet halt auch das Tor gut vor, ne? Von Jonas Hector. Macht er prima über die linke Seite. Hatte dann ja sogar noch diesen Torabschluss mit dem schwächeren rechten Fuß, wo es dann fast dann doch noch zum 3:3 gereicht hätte. Also ihm kann man da, glaube ich, keinen Vorwurf machen, auch wenn er definitiv mit seine Fehler gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, wird auch Bayer Lorzer da weiter dran festhalten und Hector auf der 6 belassen.
Wird den Bayer Lorzer noch was zum Festhalten haben? Das ist auch eine böse Frage, aber eine Frage, die man jetzt stand. Ja. Wir haben Mittwochmittag, also falls sich noch Dinge tun sollten, müssen wir mal den Zeitpunkt hier reinwerfen. Gehen mal davon aus, dass er noch...
Ich bin mir ja hundertprozentig sicher, dass er gegen Düsseldorf auf der Bank sitzt. Das war jetzt... totaler Murks, dieses Pokalspiel. Über Mainz haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Auch das war natürlich ein Rückschlag, diese 1:3-Niederlage. Aber von der Leistung her kann man diese beiden Spiele, finde ich, nicht vergleichen, weil gegen Mainz der FC richtig stark begonnen hat, verdientes Führungstor geschossen hat. Dann muss er sich natürlich den Vorwurf machen lassen, warum stellt er dieses gute Fußballspielen plötzlich so ein, wird so passiv, bettelt quasi um den Ausgleich. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann wieder eine deutliche Steigerung. Da hat der FC aus meiner Sicht gar nicht so schlecht gespielt, war mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Aber dann hatten wir diesen unfassbaren Videobeweis, also was in meinen Augen ein Skandal ist. Da ist der FC wirklich gründlich verpfiffen worden. Das hätte das Spiel gekippt, bin ich mir auch sicher. Mal angenommen, der Elfmeter wäre drin gewesen. So, dann hinten raus ein 1:3. also so schwer das fällt in so einer Situation, aber man muss natürlich schon die Spiele immer unterschiedlich auch betrachten.
Ja, aber auf der anderen Seite wird mir das Mainz-Spiel ein bisschen sehr verklärt aus einem Grund. Du hast da beim Vorletzten gespielt, der eigentlich nach deinem Führungstor mausetot war. Du bist nicht in der Lage, das zu nutzen halt. Auch wenn der,
ja, das ist der große Vorwurf, den muss sich der FC machen.
Also das ist,
er hatte so Mainz genau da, wo er Mainz haben wollte.
Wenn du da gewinnen willst, wann an dem Tag. Ne? Ja. Also auch wenn du ein bisschen Pech hattest, das gebe ich ja zu. Mhm. Aber trotzdem, ja, das ist dann am Ende auch eine Qualitätsfrage, weil ich sag mal, diesen Distanzschuss von Quaison, wer kann den beim FC? Also das ist, also du, ne? Also du
Risse konnte ihn zumindest mal.
Konnte ihn, aber ist ja auch noch ein Schatten.
Hat's leider lange
derzeit ein Schatten seiner selbst.
Nicht mehr, ne, gezeigt.
Aber sonst, du hast halt beim, das fiel mir ja durch das Tor nochmal auf, du hast halt beim FC auch alle Mittelfeldspieler, keiner hat mal so eine Klebe, wo du sagst, der könnte mal einen, also vielleicht noch der
Keins wäre noch, ja, so ein Kandidat, also wenn er gut trifft, doch, ja, hat eine gute Schusstechnik, also da,
ja,
aber macht er noch zu wenig.
Macht, ja, also wenn ich auch sehe, Benno Schmitz gestern, der hat zwei Schusschancen, da denke ich mir, der übt doch seit der Kind ist Flanken, der muss doch ein bisschen Wumms hinter dem Dings haben und schießt da irgendwie mit so Schüsschen, das ist wirklich manchmal, also ja, aber gut, das bringt nichts, dich jetzt nochmal, aber ja, wenn das Spiel nochmal, man merkt, das Spiel läuft immer noch im Hinterkopf bei einem ab und man denkt, man regt sich über so viele Szenen auf.
Ja, das ist halt, es war einfach so unnötig. Ne?
Ja.
Und einfach jetzt ein riesen Rückschlag, denn wir erinnern uns, im letzten Podcast, da waren wir ja noch gefühlt so auf dem Weg, jetzt ist der FC in der Bundesliga angekommen, hast du, glaube ich, auch noch gesagt. Ja. Ich habe dir da auch hundertprozentig zugestimmt. Hatte ja auch einfach das Gefühl, weil das gute Leistungen waren auf Schalke, der Heimsieg gegen Paderborn. Sie haben das gemacht, was sie machen mussten, haben die Gegner in Schach gehalten, ihm keine Chance gelassen, 3 Tore erzielt, ersten Heimsieg perfekt gemacht. So, da hast du das Gefühl, jetzt, wie hat Zweierlotzer so schön gesagt, als Botaniker, das Pflänzchen gedeiht jetzt so langsam, ne? Jetzt müssen wir es nur noch zum Blühen bringen.
Jetzt trampelst
du
selbst
wieder kaputt. Und dann vergisst du es komplett zu gießen und es welkt jetzt plötzlich wieder dahin. Und ja, das ist auch eine Sache, die Achim Beierlorzer ziemlich aufregt.
Wir wollen unbedingt in die Erfolgsspur rein und wir waren so ein bisschen dran und haben jetzt es zugelassen. Und das ist eigentlich der größte Vorwurf, den ich schon auch der Mannschaft mache. Weil wir haben es zugelassen, dass wir hier ein kleines Down erlebt haben. Ja, was heißt ein kleines Down? Eigentlich ein großes Down erlebt haben. Und das hätten wir hinsichtlich dessen, was wir jetzt brauchen für die nächsten Spiele, ist das natürlich alles andere als hilfreich. Und das erfordert jetzt noch mehr sich aufrichten und noch mehr abschütteln von diesen ganzen Dingen. Denn es macht ja mit den Spielern auch was jetzt geschrieben steht, was wir jetzt von den Fans bekommen. Das macht ja mit jedem von uns was. Und da müssen wir jetzt einfach mental noch stärker sein, denn es nützt ja nichts. Am Sonntag wollen wir unbedingt Düsseldorf besiegen.
Ja, aber also wieder der Vorwurf, den ich der Mannschaft mache, ich mache da keinen Vorwurf, ne? Also das ist wieder auffällig und ja, das Problem ist, Mainz sollte ein Dällchen sein, jetzt ist halt die Gefahr, dass Paderborn das Dällchen war, ne? Also dann weil jetzt bist du wieder so in so einer kompletten Negativspur und ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft da rausfindet. Du hast derzeit nicht das Gefühl, wenn Dinge gegen sie laufen, dass sie sich wirklich da rauskämpfen kann. Es sei denn,
wir hatten schon so eine Phase und dann kam halt Schalke und da hat die Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich traue ihr das auch jetzt nochmal zu, aber es ist halt brutal ärgerlich, dass du überhaupt wieder in dieser Situation bist. Es ist komplett unnötig, vor allem dieses Pokal aus. Also da hättest du dir wieder Selbstvertrauen holen können, wenn du so einigermaßen souverän da aufgetreten wärst. Und das hat die Mannschaft, ja, wir haben es jetzt oft genug gesagt, nicht mal annähernd geschafft. Es war eine Pokalblamage, kann man ja so klar festhalten. Und ja, um da nochmal auf den Trainer zu kommen, also aus meiner Sicht wird er definitiv gegen Düsseldorf auf der Bank sitzen und dann haben wir ja noch das Heimspiel gegen Hoffenheim, danach ist Länderspielpause. Da wird man dann sehen, ob der FC wieder die Kurve bekommen hat oder nicht. Wenn er sie nicht bekommen hat, dann wird es natürlich verdammt eng. So sind die Gesetzmäßigkeiten beim Trainerjob, weiß er ja auch selbst. Aber noch blendet er ja die Trainerfrage selbst komplett aus.
Ich kann das A nicht beurteilen. Ich hatte sehr gute Gespräche jetzt, wo wir uns ganz klar fokussieren auf das, was jetzt ansteht. Und jetzt kann man natürlich dann sagen, es liegt am Trainer. Der Trainer schafft es nicht. Man kann aber auch sagen, das ist die Arbeit ist zu sehen. Das müssen aber diejenigen beurteilen, die dann letztendlich in der Verantwortung stehen.
Ja, aber du sagst also einerseits, also du hast ja gesagt, nach Hoffenheim macht man dann vielleicht einen Schnitt. Also erinnerst dich an die Pressekonferenz, wo er selbst sagte, ja, nach 10 Spielen wollten wir ein Resümee ziehen und das Minimalziel, das wir erreichen müssten, sagt er, glaube ich, wörtlich, sind 10 Punkte, da fehlen 3. Heißt, ums Minimalziel, das er sich selbst gesetzt hat, zu erreichen, brauchst du halt schon einen Sieg in Düsseldorf. Mhm. Und ich denke, viel weniger darf es auch nicht sein, weil dann ist, glaube ich, schon... Sonst glaube ich nämlich nicht, dass er das Hoffenheim-Spiel noch bekommt. Also das ist ist mein Gefühl. Ich denke, dass Armin Fee, ich hätte eigentlich erwartet, dass Armin Fee heute spricht oder nicht getan. Das gibt mir
in Saarbrücken auch nicht.
Genau.
Er ist sehr schnell dann aus dem Stadion raus. War ziemlich angefressen über die Leistung, konnte man ihm ansehen.
Ich bin mir relativ sicher, dass das Fee jetzt mit den Spielern erstmal spricht und zwar ohne den Trainer. Also das wird jetzt der nächste logische Schritt, bevor er nach draußen geht. Und je nachdem, wie da das Urteil ausfällt, halte ich noch nicht mal für ausgeschlossen, dass diese Woche noch was passiert. Aber ich glaube halt, dass es doch am wahrscheinlichsten ist, dass eine Entscheidung nach nächsten Sonntag, aber nicht erst nach Hoffenheim getroffen wird.
Hängt, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen von der Leistung ab, die Mannschaft dann da bringt.
Ja, es
also
gibt
klar,
es
ist auf mehrere Ebenen. Ergebnissport, aber wenn der FC da jetzt eine starke Leistung bringt und
ja, klar.
Ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer total unglücklich verlieren sollte und man zumindest noch im Hinterkopf hat, dass Bayer Lorz ja schon mal aus einer ähnlichen Situation mit der Mannschaft rausgekommen ist mit Schalke und Paderborn. Weiß nicht, ob du dann so schnell da reagieren solltest, kannst.
Ich glaube aber, dass es schon große Zweifel schon gibt. Also ich glaube, ins Netz brauchen wir derzeit nicht gucken. Da ist er, glaube ich, schon durch derzeit. Aber ich glaube, und es gibt halt auch noch zwei Ebenen. Ne? Es gibt halt einmal die Ebene Armin Fee, der ja aber auch selbst gesagt hat, nach 10 Spielen rede ich mit dem Präsidium über meine Zukunft. Mhm. Und da gibt es ja auch noch einen Vorstand, der jetzt schauen muss, wie geht es mit dem Sportchef weiter? Geht es über den Sommer hinaus weiter? Will der überhaupt? Und wenn er nicht will, was lasse ich den dann noch die Saison zu Ende machen? Oder muss ich mich dann anders aufstellen? Und was bedeutet das dann wieder für die Trainerfrage? Also es ist halt schon eine sehr knifflige Konstellation für Werner Wolf und Co. Und ich habe halt heute, also in meinem Kommentar, habe ich es halt auch versucht aufzuzeigen, dass du derzeit keinen Führungsspieler auf dem Platz hast, an dem sich die Spieler festhalten können. Du hast aber auch draußen einen Trainer, der schon in Frage steht und der halt offenbar auch nicht schafft, so richtig die Mannschaft zu führen. So zumindest, dass du einen Viertligisten schlagen kannst. Du hast einen Sportchef, wo du auch nicht weißt, ist der noch ganz dabei und wie lange will er überhaupt noch? Ist der die Führungspersönlichkeit, die er uns jetzt aus der Krise führt? Und dann hast du natürlich auch einen Vorstand, der bis jetzt seit der Wahl im Grunde ja überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten ist und wo sich natürlich auch viele fragen, wo steht der denn jetzt? Und was hält der denn von den Aussagen von Armin Fee bei Vontora, wo er seine Zukunft in Frage stellte? Was hält der von Bayer Lorzer? Weißt du ja nicht. Und letzten Endes, eine Trainerentlassung muss über den GA gehen, also muss über den Vorstand gehen. Das macht halt nicht Armin Fee alleine. Und es könnte ja sogar, mal rumgesponnen, die Situation eintreten, dass der GA, also in Person der Vorstand plus den einen im Aufsichtsrat, hat ja jetzt die Mehrheit im GA, zum Schluss kommt, es geht nicht weiter mit dem Trainer. Gleichzeitig könnte Armin Fee nach Gesprächen mit den Spielern zum Schluss kommen, der Trainer ist der Richtige. So, und wer entscheidet das dann? Und wenn der Trainer weg sein sollte, dann was macht Armin Fee dann? Also es ist eine ganz knifflige Situation, die jetzt auftaucht und plötzlich aufschlägt. Und es wird jetzt ganz spannend die nächsten Tage. Und ich halte da, ich halte es auch für sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Sonntag auf der Bank sitzt. Aber von 100% würde ich noch nicht sprechen. Das ist noch spannend.
Ja, also ist ein guter Ansatz, finde ich, von dir. Also, du hast die Mannschaft, die nicht stabil ist, den Trainer, der angezählt ist, der Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, dessen Zukunft noch überhaupt nicht geklärt ist, und du hast ein Präsidium, was ja erst seit kurzem fest im Amt ist. Also ganz viele wackelige Positionen, und daraus was Stabiles zu machen, das ist eine Kunst.
Und jetzt, um dann auch nochmal auf den Trainer zurückzukommen, also der liebe Kollege Frank Lusen hat eben beim Kicker den Kommentar, da spricht er von Anfängerfehlern von Bayer Lorzer, die er macht, was natürlich ein hartes Wort ist, aber das bringt was auf den Punkt, was Bayer Lorzer hat immer so getan, seit er hier ist, als wäre der erfahrene Typ, der alles im Griff hat und quasi Bundesliga, ja, ich bringe das meinen Spielern schon bei, also immer sehr in den souveränen Haushalten rausgekehrt, nicht raushängen lassen, ist zu despektierlich, aber den souverän so rausgekehrt. Und ich finde, damit hat er sich auch eine Chance beraubt, selbst auch die Rolle des Trainers zu spielen, der ja auch in seiner ersten Bundesliga-Saison ist und auch Fehler machen darf eigentlich. Mhm. Aber indem er sich von Anfang an hingestellt hat, ich habe eine super Mannschaft, die Neuzugänge sind die allerbesten, die man haben kann, und ich habe sowieso alles im Griff und wir wollen hier Spaß haben und nach dem 10. Spieltag in ruhigen Gewässern sein, hat er sich selbst so viele Latten so hochgelegt, dass der im Grunde nur drunter durchfliegen konnte. Also es wird
ein bisschen Opfer seiner eigenen Courage, ne?
Ja, das wird, also dieser der ist ja sehr begeistert
seines positiven Wesens, dass er vielleicht etwas überhöht hat.
Ja,
und zumindest in der Darstellung nach außen.
Auch dieses ganze Gebilde überhöht hat. Ein bisschen Aufsteiger, der durchaus auch mal durch Taylor gehen kann. Aber da musst du die Leute auch drauf vorbereiten. Aber wenn du denen erzählst, wir sind Ende Oktober sind wir in ruhigen Gewässern und haben hier Spaß beim Fußballspielen und entwickeln hier was Tolles, kann ja klappen. Musst du aber nicht vorher versprechen, weil du versprichst denen doch erstmal Brot und Wasser, den Wein kannst du immer noch auf den Tisch stellen. Also das ist halt irgendwie, und da hat er sich am Anfang schon unnötig einen Druck aufgebaut, der Bayer Lotzer jetzt einholt. Und wenn du wie wir beide jeden Tag da draußen stehst, die Worte sind immer noch ähnlich, aber heute hat er einmal kurz von sich sogar in der Vergangenheitsform gesprochen, also das ist halt, ich will da nicht interpretieren, aber du merkst auch, der Zweifel, den er überhaupt nicht zeigen will, weil das halt so zu seiner Natur gehört, immer der Starke zu sein, der ist auch in ihm drin, und das merkt eine Mannschaft. Und wenn du vorher halt auch diesen Zweifel zulässt, kannst du besser damit umgehen, als wenn du dich die ganze Zeit als der starke Mann verkaufst und dann plötzlich bröckelt es halt irgendwie. Dann wird es schwierig.
Ja, und wenn er sagt, sowas macht ja was mit den Spielern, natürlich macht es ja auch was mit ihm. Und das hast du ja nach dem Spiel gegen Saarbrücken ja auch angemerkt. Da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, jetzt ist es nicht mehr so ganz dieser souveräne und abgeklärte Bayer Lorzer, der sich sonst nach Niederlagen dahingestellt hat. Der war ziemlich leer. Also der war emotional auch fertig bei der Pressekonferenz. Das soll jetzt gar nicht irgendwie so nachsticheln sein oder böse gemeint sein, aber das war irgendwie so symptomatisch, dass ihm der Name von Benno Schmitz als Rechtsverteidiger nicht mehr eingefallen ist, als er die ganzen Wechsel, die er gemacht hat, aufgezählt hat. Weil der einfach im Kopf dann in dem Moment, und das kann man ihm ja auch nachsehen, so leer war, nur ja, aber da merkst du halt auch, der Trainer ist ziemlich angefasst im Moment von diesem doch unerwarteten Rückschlag.
Ja, jeder stand schon mal auf dem Schlauch, ist ja auch in Ordnung.
Ja, ja.
Nur es war halt wirklich halt auch noch in einem Satz, wo er sagt, wir hatten namhafte Spieler auf dem Platz, und dann kommt er beim dritten Namen an. Zählt er
auf und beim Benno Schmitz.
Ein Rechtsverteidiger mit viel Bundesliga-Erfahrung. Ja. Und dann dieses betretene Schweigen im Raum, und dann hast du, ja, hast du richtig das Gefühl gehabt, hier ist so einer, der ist ratlos. Er ist ja auch ratlos, was wir am Anfang gehört haben, wie er mit Modest umgehen soll oder mit Meret und wie er die in die Spur bekommen soll. Also du merkst halt, so ratlos seine Spieler auf dem Platz waren, gerade in der ersten Halbzeit, wie sie den Ball nach vorne spielen sollten, so ratlos ist er in einigen Punkten. Wie gesagt, kann auch alles immer mal passieren, aber wenn du dich halt als der präsentierst, der eigentlich quasi wenig antastbar ist, dann wird es schwierig.
Ja, aber noch hat er die Chance, das Ruder rumzureißen. Gehe ich und gehen wir vielleicht jetzt einfach mal
Stand Mittwochmittag
davon aus, das Ruder rumzureißen in Düsseldorf. Natürlich ein brutal wichtiges Spiel. Beide 7 Punkte in der Tabelle. Also direkte Konkurrenten dazu ist es noch ein Derby, auch wenn das eigentliche Derby ja das gegen Borussia Mönchengladbach ist aus FC-Sicht, aber gegen Düsseldorf in der ersten Liga hat es ja auch seit Urzeiten nicht mehr gegeben. Ich habe noch nicht in der Statistik nachgeguckt, aber es muss ewig her sein.
Gehen sich ja im Grunde seit Jahrzehnten aus dem Weg.
Also jetzt ist es mal wieder soweit und natürlich ist auch Druck bei der Fortuna auf dem Kessel. Die spielen ja auch noch Pokal. Wissen wir jetzt nicht, wie es ausgehen wird gegen Aue, aber auch ein sehr unangenehmer Gegner. Möglicherweise fliegt auch die Fortuna raus. Wissen wir nicht, auf jeden Fall in der Liga läuft es ja auch alles andere als rund. Und da steht unheimlich viel auf dem Spiel für beide Vereine. Also das wird ein prickelndes Spiel am Sonntag.
Und da, um nochmal kurz auch da nochmal auf den Trainer zurückzukommen, mit dem Minimalziel, was er selbst ausgerufen hat, setzt der sich und seine Mannschaft ja unnötig unter Druck. Also du hättest doch, also ich habe ja die Frage gestellt, ne, also gilt in diesen zwei Spielen Verlieren verboten? Finde ich ja. Also eigentlich hättest du in Saarbrücken nicht verlieren dürfen. Gerade auch aus wirtschaftlicher Hinsicht, weil entgegen dem, was uns hier die ganze Zeit auch ein bisschen erzählt wird, der FC steht nicht so rosig da. Die mussten im Sommer sich ganz schön lang strecken, um diese Neuzugänge finanzieren zu können. Mhm. Und du hättest dieses Geld sehr, sehr gut gebrauchen können, was du im Pokal halt einnimmst. Aber das ist mal am Rande. Und dann halt zu sagen, 10 Punkte sind unser Minimalziel, also sich quasi diesen Sieg als Pflicht auf die Schulter zu heben, statt zu sagen, wir haben 7 Punkte, klar, hätten wir gerne mehr, aber da sind 5 andere Mannschaften mit 7 Punkten und wenn wir da in Düsseldorf jetzt erstmal einen Punkt mitnehmen, also wir sollten da nicht verlieren und alles andere mehr ist umso besser, aber erstmal den Druck musst du doch nach Düsseldorf schieben, die haben verloren, die in Paderborn, die müssen, die spielen zu Hause, gib denen doch den Druck. Warum lädst du dir selbst den Druck auf, gewinnen zu müssen? Also verstehe ich nicht, aber gut, vielleicht ist das dein Ansatz. Mal gucken, was am Sonntag dabei rauskommt.
Wobei, so ein klein bisschen verteidigend, wenn ich mich an die Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel noch erinnere, auch da war die Frage und irgendwie ja auch die Forderung gefühlt von vielen Fans, das Heimspiel müssen wir doch jetzt gewinnen, oder Herr Bayer-Lorzer? Und da hat er das eben nicht gesagt und hat gesagt, nee, wir wollen natürlich alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen, aber das ist kein Endspiel, da geht die Welt nicht von unter, egal wie es ausgeht. Und das haben ihm dann nachher zumindest auf Fanseite auch wieder viele vorgeworfen, dass er da so kleinlaut ist und nicht einfach sagt, komm, wir müssen diese 3 Punkte in Köln halten. Das ist immer so ein zwieschneidiges Schwert. Ja, aber um auf deine Aussage zurückzukommen, da gebe ich dir recht, weil Düsseldorf eben in der gleichen Situation ist wie der FC, wäre es vielleicht taktisch ein bisschen geschickter gewesen zu sagen, also guck dir die an, die stehen genauso unter Druck. Die spielen zu Hause, da sind die Erwartungen der eigenen Fans vielleicht noch höher. Gucken wir doch mal, wie die damit umgehen. Und wenn wir dann unentschieden holen, ist auch schon mal ein bisschen was gewonnen. Also vielleicht ein bisschen in die Richtung, wie du es angerissen hast. Da gebe ich dir schon recht.
Und das ist dieses Gesamtbild, weil du eigentlich, ich meine, du stehst kacke da und du stehst auch weit unter dem, was du finanziell aufwendest. Also müsstest du eigentlich, wenn du so ein wirtschaftliches Ranking machst, müsstest du höher in der Tabelle stehen. Aber ist natürlich auch noch früh im Jahr. Deshalb hättest du am Anfang gerade mit diesem Start, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, halt dieses kleinere Brötchen gebacken und gesagt, das wird jetzt am Anfang ein steiniger Weg, aber wir haben jetzt 7 Punkte und stehen eigentlich ja mittendrin und keiner ist weg und da sind genug, die du noch hinter dir lassen kannst. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Stand heute mache ich mir auch keine großen Sorgen. Also die werden bis zum Schluss dabei sein und in der Liga drin bleiben können. Und normalerweise toi, 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 klopfen wir aufs Holz, wirst du auch in der Liga bleiben. Nur, die haben uns halt, also die haben den Fans halt andere Dinge versprochen. Ne? Mhm. Und das holt dich halt jetzt ein und deshalb ist die Kritik auch völlig gerechtfertigt und die Unzufriedenheit ist groß und muss nur einmal social quer durchgehen, wie groß die Unzufriedenheit ist und du läufst Gefahr, wenn du am Sonntag verlieren solltest, dass dir die Stimmung hier wegkippt in Köln. Also glaube ich schon.
Also es wird richtig spannend am Sonntag. Traditionell verlangt auch diese Partie einen Tipp von uns, Alex. Das zum Schluss muss sein. Du liegst diesmal vor, glaube ich.
Ein Trommelwirbel. Ich glaube nicht so recht an den Sieg. Also 2-2 unentschieden.
Wollte ich auch sagen. Ich habe ja immer auf Sieg getippt. Jetzt habe ich gedacht, mach's mal unentschieden und lässt sich mit einem Sieg überraschen. Komm, dann bleibe ich bei der Tippserie, setze wieder auf Sieg. Der FC gewinnt mit 3:2. Das hatten wir schon mal in einem ganz wichtigen Spiel in Düsseldorf. Da ging es um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Uja hatte da den 3:2-Sieg geschossen. Wenn jetzt schießt, ist mir egal. Hauptsache, das Ding geht 3:2 für den FC auf.
Ja, also wenn das so kommt, dann wirst du einiges zu kommentieren haben. Ne? Bist wieder da, ja, oder Guido?
Definitiv. Könnt ihr live mit dabei sein bei Radio Köln über die 107,1 oder die kompletten 90 Minuten im Netz fc-radio.de. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zuhört. Und der Alex haut in die Tasten.
Ja, genauso wie gewohnt, halt auf allen Kanälen, online und Print. Ja, kauft euch den Express, lest es online, seid dabei. Wir sind halt 24 Stunden für euch da in Sachen FC unterwegs und ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß in Düsseldorf allen Fans, die hinfahren und
hoffen einige mal. Fahren ja sogar mit dem Schiff hin.
Ja.
Der Fanclub Kölle United zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, hat ein Schiff, wie sagt man, angemietet, nicht gekapert, ne? Das sind ja keine Piraten. Ja. Also gemietet und reisen da mit dem ganzen Trupp über den Rhein nach Düsseldorf. Ja, ich hoffe mal, dass die Rückfahrt dann noch schöner und feuchtfröhlicher wird.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.